Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Morocco. Statements und Gedanken von der DRV-Jahrestagung 2022.
Das sind die Voices from Morocco von der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes 2022 an einem Brunnen in Tagassou, deinem Fischerdorf. Hier findet die Jahrestagung statt im Fairmont Hotel direkt unter einem Olivenbaum. Habe ich mich verabredet mit dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, DRV, Norbert Fiebig. Hallo Norbert.
Hallo Roman, grüß dich.
Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, etwas zu plaudern über diese besondere Jahrestagung, die es ja 2022 gab, nämlich ein Teil in Berlin, die Hauptstadttagung, die, jetzt könnte man schon sagen, die legendäre Hauptstadttagung, oder?
Ja, das ist so. Wir haben das erste Mal jetzt getrennt. Wir hatten ja immer unsere Jahrestagung, wo wir sehr stark auch politische Akzente gesetzt haben und auch die Destination präsentiert haben. Jetzt haben wir es mal getrennt, dass wir unsere politischen Themen maßgeblich in Berlin auch platzieren. Im Übrigen mit dem Vorteil, dass wir dann auch viele Politiker zu uns bekommen, die sich eher schwer tun würden, mit in die Destination zu reisen. Wir hatten beispielsweise unseren zuständigen Wirtschaftsminister auch da, der im Übrigen sehr gut auch angekommen ist, weil er Dinge da vorgetragen hat, die wir als Touristik sehr gerne hören. Und er hat unsere Industrie im Übrigen als Friedensindustrie auch postuliert. Und genauso sehen wir uns auch, der kulturelle Austausch steht ja bei uns neben allen kommerziellen Varianten, allen kommerziellen Aspekten, die natürlich auch so ein Geschäftsmodell mit sich bringt. Aber der kulturelle Austausch ist das, was ja als Idee dahinter steckt. Und das bewirkt viel Positives. Das hat er auch nochmal so aufgenommen. Aber auch Abgeordnete, die im Tourismusausschuss da sind, sind bei uns aufgetreten, haben ihre Vorstellungen dann nochmal vorgestellt. Die neue Koordinatorin für Tourismus und Schifffahrt war auch dabei. Also wir waren sehr, sehr gut besetzt. Der Generalsekretär der FDP hat einen sehr interessanten mit Schwergewicht Außenpolitik-Vortrag gehalten. Also das war ein guter Erfolg, das war ein politischer Kongress und das, was wir jetzt hier machen in Marokko, in Tagassou, ist, dass wir die Destination in den Mittelpunkt stellen und auch sehr stark, sagen wir mal, die Praxisaspekte, die uns hier bewegen. Wir haben ja viele Herausforderungen. Das beginnt, da kommen wir gerade raus, wir zwei, Roman, das Thema von Fach- und Arbeitskräftemangel. Da haben wir sehr interessante Vorträge hier gerade gehört und die werden jetzt in den einzelnen Workshops nochmal weiter vertieft. Wir befassen uns natürlich mit dem ganz großen Thema und der großen Herausforderungen Nachhaltigkeit. Und was auch schön ist, wir haben hier 12 Young Talents dabei, die in einem großen Auswahlverfahren, wo sich jeder bewerben kann, hier ausgewählt wurden, die entsprechende Sponsoren haben auf der Unternehmerseite. Auch die können sich hier gut platzieren und können sich auch, ich sag mal, unters Volk mischen. Von daher ganz guter Ansatz hier und die Frage, die auch über allem steht und die wir auch intensiv diskutieren, auch in den Workshops: Wie entwickelt sich das Konsumverhalten in dieser schwierigen Zeit mit hohen Energiekosten, mit einer sehr stark zunehmenden Inflation? Auch das thematisieren wir, angereichert mit Zahlen, die GfK hier auch dazu geliefert hat. Also insgesamt, ich denke, auch eine Bereicherung, was die Informationen angeht, für unsere Teilnehmer. Der Austausch steht hier im Vordergrund und das funktioniert sehr gut. Trotz des schönen Wetters gehen die Leute alle brav in die Workshops und bringen hier entsprechend auch sehr interessante Beiträge und bereichern die Diskussion.
Das kann ich nur unterstreichen und das schöne Wetter ist das eine, denn was man im Hintergrund vielleicht hört, ist ganz sicher kein Gewitter. Hier wird nur tatsächlich die Kaffeepause aufgebaut und ein paar Metallwagen und Buggys fahren hier durch die Gegend. Wir verstehen uns trotzdem ganz gut. Wir haben uns schon gut verstanden, tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Norbert, in den Vorträgen, die gerade jetzt liefen zum Thema Fachkräftegewinnung, weil das Thema ist ja nicht Fachkräftemangel, sondern das Thema ist Fachkräftegewinnung in meiner Wahrnehmung. Ich fand es sehr interessant, wie eine Sichtweise von den Vortragenden plötzlich verdreht wurde. Also wie wir plötzlich pivotieren, dass wir sagen, wir müssen tatsächlich extrem gefallen. Merkt ihr eigentlich bereits, wenn ihr jetzt, denn ihr habt ja einen sehr guten Überblick als Verband, habt ihr eine Tendenz, die ihr spürt, dass sich die Branche tatsächlich, ich will nicht sagen modernisiert oder verjüngt, sondern dass sie tatsächlich diesen Weg schon beschritten hat, der jetzt von den Vortragenden aufgezeichnet wurde?
Also was wir schon feststellen, und wir haben Umfragen in letzter Zeit gestellt, dass wir, wie im Übrigen die ganze deutsche Wirtschaft, Probleme haben, Leute zu bekommen. Fachkräfte, Arbeitskräfte, die Gastronomie und Hotellerie hat hier große Probleme, das wissen wir. Und wir haben eine Umfrage gemacht, 70% haben Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen. Wir haben aber auch eine große Herausforderung beim Heranziehen von Fachkräften. Und das bildet sich dadurch ab, dass auch in unserer Branche zu wenig noch ausgebildet wird. Das hat auch damit zu tun, dass es einfach schwierig ist, geeignete Leute, die das Interesse haben, das Durchhaltevermögen haben, dann auch sich für die Branche zu entscheiden. Und die Reisebüros haben in der Umfrage gesagt, dass nur noch 25% der Befragten im nächsten Jahr ausbilden wollen. Das ist nicht das, was wir haben müssen als Branche. Wir müssen Leute für die Branche gewinnen. Wir müssen sicherlich offensiv und progressiv mit dem Thema umgehen. Und wir müssen zeigen, dass unsere Branche nicht irgendeine langweilige Branche ist, wo du an einem Counter sitzt, hinter dir eine Katalogwand hast und ein paar Kataloge rausgibst und mal ein Kundengespräch führst, sondern unsere Branche wird sich sehr stark verändern. Die Innovationskraft, die wir haben und die wir sicherlich noch mal deutlich verstärken müssen, auch in der Umsetzungsgeschwindigkeit, ist erfolgsgarant. Wenn wir uns hier nicht schnell genug bewegen, werden wir auch mit dem Erfolg des Geschäftes ein Problem haben. Und dafür müssen wir uns verändern. Wir müssen sehr viel stärker digitale Möglichkeiten nutzen, als wir das bisher gemacht haben. Nicht nur, um das Unternehmen effizient in den Kostenstrukturen aufzustellen. Das ist mal sowieso ein absolutes Must. Und das muss auch immer weiter fortgesetzt werden mit den sich neuen Ergebnismöglichkeiten. Aber gerade was Kundenbindung, was passgenaue Angebotserstellung zum richtigen Zeitpunkt, den Kunden an der richtigen Stelle anzusprechen, da gibt es viele Möglichkeiten, die sich aus dem Kundenverhalten ableiten lassen, was ja digital auch dokumentiert wird teilweise. Es sind ja große Kundendatensammler unterwegs in der Branche, die uns zunehmend im Übrigen auch hier, wenn wir nicht aufpassen, das Wasser ein Stück weg abgraben. Und da müssen wir mithalten. Und darum sind diese Jobs, die sich in der Tourismusbranche ergeben, in Zukunft viel interessanter, als sie das vielleicht in der Vergangenheit war. Und das müssen wir noch mal stärker transportieren. Unabhängig davon, dass wenn es eine Wachstumsbranche auf der Welt gibt, dann ist das die Tourismusbranche, die heute schon 10% des gesamten Wertaufkommens hier produziert. Und viele Nationen fangen gerade erst an, was wir vor 50 Jahren angefangen haben, nämlich uns mobil zu verhalten, zu reisen. Das heißt, gerade international betrachtet ist die Tourismusbranche eine Zukunftsbranche mit guten Wachstumschancen. Und sie wird, was die Aufgabenstellung angeht, sicherlich sehr viel interessanter sein, weil es notwendig ist, uns zu verändern. Und wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen auch querdenkende jungen Leute, die entsprechend den sich verändernden Kundenverhalten, und wer kann das besser als die jungen Leute, weil das genau die Kunden der Zukunft sind, sich hier einbringen und Akzente setzen. Und wir müssen deutlich machen, dass wir denen auch den Freiraum geben, genau ihre Ideen hier auch zumindest vorzutragen, teilweise umzusetzen und auch verantwortlich dafür zu sein.
Danke, und das bringt mich tatsächlich zu dem Gedanken, ist das eigentlich auch Verbandsarbeit, das Bild des Touristikers in der Gesellschaft so zu verändern, dass das Berufsbild interessant ist? Also ist es Unternehmensaufgabe oder kann ein Verband tatsächlich dabei auch helfen? Kann der da tätig werden? Kann der tatsächlich auch Allianzen befördern im politischen Bereich, im Bildungsbereich, dass man sagt, hey, wir müssen eigentlich darauf achten, dass die Ausbildungsinhalte völlig neu werden? Sind das nicht Einflüsse, die auch ein großer Branchenverband wie der DRV eigentlich unbedingt nehmen muss?
Ja, das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht. Wir haben das Berufsbild immer weiterentwickelt, modernisiert, den neuen Ansprüchen entsprechend angepasst. Was das Bild in der Bevölkerung angeht, was das Bild bei den Eltern angeht, die ihre jungen Leute, die sich für einen Beruf entscheiden, beraten, da sind wir alle gefordert. Da ist das Unternehmen gefordert, aus meiner Sicht in erster Linie, weil die Leute arbeiten da und sprechen dann über ihren Job. Und wenn sie das toll finden, wenn sie das interessant finden, dann wird das in ihrem Bekanntenkreis auch entsprechend kommuniziert. Wir als Verband können hier nur zusammentragen und vielleicht nochmal kanalisieren. Aber die Unternehmen müssen genau das liefern, was wir glauben, was überzeugend ist für die Entscheidung, sich für unsere Branche zu engagieren. Sie müssen interessante Jobs auch anbieten und zufriedene Mitarbeiter, die all das machen können, auch mit modernen Arbeitszeiten, was auch immer. Lifetime Balance spielt bei jungen Leuten eine Rolle, aber da gibt es ja Modelle. Es gibt Unternehmen in unserer Branche, die zumindest temporär auch im Ausland Arbeitsplätze für die Leute anbieten und sie dann wieder zurückholen. Also viele interessante Ansätze. Und das müssen Unternehmen entsprechend in die Praxis umsetzen. Ansonsten sind wir in Worthülsen unterwegs. Und das müssen wir dann entsprechend gemeinsam kommunizieren. Das ist noch Aufgabe von uns. Also ich sage nicht, das ist abgeschlossen. Ich sage auch nicht, da sind wir schon richtig gut. Das müssen wir sehr viel stärker in Zukunft machen. Wir müssen das auch überzeugend rüberbringen. Es gibt viele gute Ansätze hier. Aber ich glaube, es ist und bleibt eine Herausforderung, das auch so zu kommunizieren, so in die Welt zu tragen, dass das auch entsprechend glaubwürdig ankommt. Das ist eine Aufgabe auch eines Verbandes.
Das war ja auch gerade ein Thema, das Thema Employer Branding, das heißt, dass Companies sich richtig darstellen, der Zielgruppe entsprechend der gewünschten Arbeitskräfte, seines Azubis bis zu der hochqualifizierten Fachkraft, das ist ja eigentlich alles dabei. Kurze Anekdote, ich habe auf dem gestrigen Hinflug nach Agadir von München mal ein bisschen überlegt, wann ich das erste Mal auf einer DRV-Jahrestagung war, und das war 2000, im Jahr 2000, vor 22 Jahren, und da fiel mir ein, es krass, weil davon habe ich ja nicht mal Fotos, weil es gab ja kein Smartphone. Und mein Smartphone erinnert mich ja sonst ständig an Events, an denen ich teilgenommen habe. Und zwar im Jahr 2000, da gab es noch keine Smartphones. Das heißt, wir haben völlig, es gab keine Selfies im Fußballstadion. Das war Mabea. Ich habe seinerzeit einen Vortrag gehalten über Internet im Reisebüro, also einen Workshop moderiert. Johannes Zuniden war da. Gunter Holzschuh hat damals VIA 1 vorgestellt, einen Fernsehsender, der sich mit Reisen beschäftigt, und der hat eine Assistentin dabei, die hieß Wiebke Meier. Also wir sind wirklich, also wie sich das entwickelt, ist schon... The good old days. Wir haben tatsächlich aber heute wenig über die good old days gesprochen. Finde ich ganz cool. Vielleicht auch noch mal ein paar Worte zum Gastgeberland, weil da die hast du sehr schön begrüßt einmal, aber die haben sich auch wunderbar präsentiert. Absolut. Neue Kampagne Kingdom of Light, großartiger Spot, also wirklich sehr, sehr spannend, und du bist ja auch schon eine Weile unterwegs in der Branche. Wie empfindest du denn, du warst ja nicht bist ja jetzt auch nicht das erste Mal in Marokko. Wie nimmst du diese Veränderungen wahr, die hier stattfinden in diesem Land?
Also ich finde, das hat was sehr Frisches, was Jugendliches, was Offensives, und das, was die hier schaffen, gerade in Tagassoud, was hier an Infrastruktur, an Hardware steht, ist schon sehr beeindruckend, und das kann mit allem mithalten, was wir in der Branche insgesamt zu bieten haben. Und es sind kreative Leute, die das hier nach vorne treiben. Mit viel Engagement, wie ich finde. Und wenn wir eben darüber gesprochen haben, The Good Old Days, wir hatten ja heute auch einen Referenten, den Verantwortlichen für die Region Agadir hier, den Präsidenten dieser Organisation, der hat auch nach hinten geblickt. Der hat im Übrigen einen wirklich fesselnden Vortrag gehalten und hat mal so ein bisschen beleuchtet, was in den letzten 50, 60 Jahren hier passiert ist. Und das war ein Auf und Ab. Und die haben sich immer wieder entsprechend bekrabbelt. Und das, was jetzt hier in Tagassut entstanden ist, ja auch mit starker politischer, mit starkem politischen Unterstützung. Das ist ja hier mal angefangen mit Private Investments, die sich dann wieder wegen politischer Störungen zurückgezogen haben. Und irgendwann hat dann auch der König gesagt, ich möchte, dass das hier aus eigener Kraft entsteht. Und hier ist was Tolles entstanden und das entwickelt sich weiter. Und das Reizvolle hier gerade an dieser Area ist, wir haben mit Tagassut einen wirklich authentischen, noch marokkanischen kleinen Ort, Fischerort, der auch noch zusätzlich den Charme hat, so ein bisschen Hippie, Surfer, Chemie zu haben. Und das macht es sehr attraktiv. Wir haben hier sehr hochklassige Hotellerie und haben authentisches Marokko nebenan, woran es im Moment, und das haben wir heute auch thematisiert, woran es noch ein bisschen fehlt, um das gerade aus dem deutschen Quellenmarkt, der ja mal, gerade was die Region angeht, ganz vorne war und heute deutlich überholt ist vom britischen Markt und auch vom französischen Markt, woran es auch vom spanischen, woran es maßgeblich fehlt, ist die Flugkapazitäten. Und das müssen wir auch mit nach Hause nehmen. Das müssen die Marokkaner auch selbst in die Gänge kriegen. Aber das ist heute sicherlich ein Hindernis, die Struktur so aus dem deutschen Quellenmarkt so nutzen zu können, wie das möglich wäre. Und sie hat ganz hohe Attraktivität. Und sie ist ein Winterziel, so wie die Kanarischen Inseln auch ein Winterziel sind. Und das ist ein Wettbewerber zu den Kanarischen Inseln, die in sich die was anderes zu bieten haben und von daher auch eine hohe Attraktivität ausstrahlen. Wir fahren sicherlich nach Hause, die Teilnehmer hier, mit der großen Überzeugung, dass es sicher lohnt, Touristen, Kunden davon zu überzeugen, es dann auch mal, wenn sie es noch nicht gemacht haben, mit Marokko, gerade mit dieser Region hier zu versuchen. Das hat sehr viel zu bieten, ist sehr sympathisch, auch von den Leuten, gut ausgebildete Leute, viele, die auch Deutsch sprechen und mit den Gästen hier gut kommunizieren können. Nein, die sind auf dem richtigen Weg und wir als Branche werden die sicherlich auch unterstützen.
Das kann ich nur unterstreichen. Mir ist aufgefallen, mit welcher Energie hier und mit welchem Tempo tatsächlich auch entwickelt wird diese ganze Region und die touristische Infrastruktur. Findest du nicht auch, und das ist eigentlich das nächste Keyword, was ja natürlich auf keiner Agenda heutzutage im touristischen Bereich fehlen darf, Nachhaltigkeit und Sustainability, Bedachtsamkeit vielleicht auch, dass es durch dieses, Said, der das heute erzählt hat, der hat ja immer wieder davon erzählt, wir sind immer wieder zurückgeworfen worden. Na, die fangen jetzt nie wieder bei Null an, die sind so ein bisschen bei dem Menschen, der den Berg hochrollen muss, da diesen Stein, den berühmten. Na, das ist die eine Geschichte, die andere Sache ist aber auch, sie haben jetzt dadurch die Möglichkeit, bestimmte Fehler zu vermeiden. Fehler, die man ja in anderen Destinationen durchaus sieht, was Massenhotellerie angeht, was Infrastruktur angeht und so weiter, bietet doch auch eine Chance, oder?
Ja, das ist so und das sehen wir ja hier auch, was hier entstanden ist auf Top-Niveau. Das, wie gesagt, kann mit aus meiner Sicht allen Destinationen hier konkurrieren. Und was eben auch auffällig ist, das ist jetzt noch eine relativ neue Struktur hier, die stellen nicht nur was hin, sondern sie maintainen es auch. Das ist alles in einem absoluten noch Top-Zustand und ich habe den Eindruck, dass auch die das erkannt haben, dass es damit nicht getan ist, was hinzustellen, sondern das muss auf einem entsprechend hohen Niveau gehalten werden. Und das hat übrigens der Said heute auch gesagt, das ist in dem südlichen Gebiet von Agadir eher eine Schwachstelle in der Vergangenheit gewesen. Das hat er selbstkritisch gesagt und dann verliert man natürlich Kunden. Der hat über eine Zeit gesprochen von vor 50 Jahren, als das hier so anfing, der deutsche Quellmarkt hier ganz stark dominiert hat und im Prinzip den Aufbau hier mitgemacht hat. Aber das war auch eine andere Zeit. Das war eine Zeit, wo beispielsweise die Türkei und Ägypten als Wettbewerber überhaupt noch keine Rolle gespielt haben. Das heißt, das ist heute auch schwieriger, sich im Markt durchzusetzen und das musst du über Qualität machen. Ja? Ein anderes Beispiel, Tunesien, wenn wir so weit zurückblicken, wir etwas betagteren Männer können das ja tun, weil wir das wissen, so in den 70er, Anfang 80er Jahre, haben wir 1 Million Gäste nach Tunesien gebracht. Heute sind wir froh, wenn wir 100.000 dann noch hinbekommen. Ja? Das heißt, das hat sich alles ein Stück weg verschoben, aber ich glaube, das Potenzial ist da, wenn ich State of the Art die Angebote auch platzieren kann. Und das machen die hier und ich glaube, die haben auch verstanden, dass man was dran tun muss, dass das auch immer dauerhaft so bleibt. Und das ist das Erfreuliche. Das ist sicherlich Lessons Learned, nach der du gefragt hast, was hier überzeugend kommuniziert wurde, dass die das verstanden haben und in diese Richtung auch arbeiten werden.
Und man muss ja auch sehen, dass in den 70er, 80er Jahren, da gab es kein Dubai, da war Elguna noch nicht mal existent. Das ist also Konkurrenzregion, die noch gar nicht gibt. Und ich finde die Achtsamkeit, wenn man das so nennen darf, die hier an den Tag gelegt wird, wie man jetzt plötzlich mit dem Produkt umgeht, ist schon interessant. Wir sind ja erst 2 Tage hier, aber trotzdem ist es spürbar. Es ist spürbar in der Hardware und es ist aber auch spürbar in der Software. Also sprich, Software nicht despektierlich, das sind die Menschen, die hier arbeiten, die wirklich auf dich zugehen und was längst nichts mehr mit dem zu tun hat, was vielleicht manche Zuhörer auch noch im Bild haben, na, also Kamel oder Teppich oder Bakschisch oder irgendwie sowas. Es ist tatsächlich eine Offenheit und eine Interessiertheit. Was mich sehr beeindruckt, ist immer wieder dieses Multilinguale, dass die halt wirklich mehrere Sprachen sprechen. Das finde ich ganz enorm, also finde ich auch ziemlich cool, wie man da rangeht. Ja, hofft man sehr, dass die Industrie das auch wahrnimmt und Flüge auflegt, damit diese Hotels dann auch irgendwo voll werden. Ne?
Ja, und wenn wir über die Leute sprechen, das empfinde ich ganz genauso. Die jungen Leute, einmal sprechen sie Sprachen oder zumindest nähern sie sich einem in der eigenen Sprache. Aber was ich noch überzeugender finde, diese Servicebereitschaft, kann ich noch was für sie tun? Diese leuchtenden Augen dabei. Also da, die haben wirklich Spaß an dem, was sie machen und das überträgt sich eben auch auf den Kunden, der sich hier in der Tat sehr wohl fühlt. Ja.
Und das ist vielleicht auch ein Ergebnis dessen, was wir ja heute auch schon gehört haben in Vorträgen, nämlich das Thema der engeren Verbindung über soziale Netzwerke, im Austausch über digitale Medien, wo wir über Kurzvideos was gelernt haben und so weiter, wo natürlich auch ein junger Mensch hier in Marokko zum Beispiel einen viel einfacheren Zugang zur Welt bekommt und damit auch einen anderen Blick auf die Leute hat, die hierher kommen. Der kennt ja die Erwartungshaltung auch viel eher, weil ja die Likes vielleicht auch transportiert, wenn man weiß, hey, was mögen die Leute eigentlich, die hierher kommen? Also auch das ist ja ein Punkt, der tatsächlich vielleicht dann auch im Vertrieb oder in der Produktion berücksichtigt werden müsse, dass wir sagen, ja, wir müssen mit diesem Content, den wir hier produzieren, mit den Content-Creatern, die so dringend benötigt werden, auch wirklich arbeiten. Ihr habt eine Initiative gestartet, die ihr unterstützt, was Fachkräfte angeht. Ich spreche nachher auch noch mit Steven Hille von Easyboarding, aber das Thema ist natürlich auch bei euch auf der Agenda.
Ja, absolut. Also Easyboarding im Übrigen ist sehr erfreulich jetzt gestartet. Die hatten die ersten Speed-Datings in Berlin und in Frankfurt und ich habe von teilnehmenden Unternehmen gehört, dass die hoch erfreut waren und einer gesagt hat, er würde gleich vom Fleck weg 4 Leute, die er da gesehen hat, würde er sofort einstellen und das Gute bei dem war, dass er auch viele offene Stellen hatte. Also da sind auch ausgesprochen gute, interessante Leute aufgeschlagen. Und wenn sich das so fortsetzt, haben wir mit diesem Instrument sicherlich was geschaffen. Einmal, um neue Leute zu kriegen. Aber da waren auch ja noch mehr Leute, die sowieso schon in der Industrie sind. Und das ist ja auch so ein Fokus, den wir deutlich nochmal verstärken müssen. Wir müssen vermeiden, dass Leute, die wir in der Branche haben, die hier ausgebildet sind, dass die in andere Branchen abwandern. Das ist ganz, ganz wichtig. Neben dem Umstand, dass wir neue Talente gewinnen müssen. Und wir müssen im Übrigen auch vielleicht ein bisschen die Arroganz verlieren, dass wir sagen, das Aal Seligmacher ist der in der Reiseindustrie ausgebildete Fachmann. Ja, die haben hohe Fachkenntnisse, aber Quereinsteiger mit hohem Engagement, hoher Leidenschaft für unsere Branche können an vielen Stellen auch extrem viel für die Branche leisten. Und sie bringen vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel mit rein. Darum ist es für uns auch als Branche, ich glaube, ganz wichtig und erfolgsentscheidend in Zukunft auch Quereinsteiger in unsere Branche zu kriegen, weil die uns teilweise was bieten, was wir vielleicht nicht haben. Sie haben nicht die letzte Fachkenntnis, aber sie haben andere Skills, die sicherlich auch in unserer Industrie heute schon wertvoll sind und in Zukunft wahrscheinlich noch wertvoller werden.
Das war auch ein Thema in diesem sehr beachtenswerten Vortrag von der Birte Menke, die gesprochen hat über die Notwendigkeit des anderen Herangehens an Probleme, ans Denken und so weiter. Und ich habe mir da ein Keyword, einen Hashtag sozusagen aufgeschrieben, gemerkt, Ideenkultur. Das ist vielleicht genau das, was Quereinsteiger vielleicht auch mitbringen, wenn sie die Branche hier tatsächlich bereichern, dass sie eben nicht mehr Drei-Letter-Codes und Zielgebietskenntnis mitbringen, sondern tatsächlich den Umgang mit digitalen Medien, einer Herangehensweise in der Kommunikation, die anders ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es hier Thema ist und auch unterstützt
wird. Das ist sicherlich ganz wichtig. Das hieß vor 40, 50 Jahren innerbetriebliches Vorschlagswesen, also ganz neu ist es nicht. Aber natürlich muss ich Raum schaffen, um entsprechend Ideen auch entstehen zu lassen. Die Leute müssen sich ja auch mal trauen und sie müssen es dann entsprechend auch umsetzen können. Das ist wichtig, gerade für junge Leute. Ich muss denen genügend Bewegungsspielraum geben, um sich hier entsprechend zu positionieren.
In der Gesellschaft, in der ich sozialisiert wurde, hieß das übrigens neuerer Wesen. Jetzt können wir uns darüber einigen. Jetzt können wir uns darüber einigen, was das bessere Wort ist. Ich würde tatsächlich für Ideenkultur plädieren. Und dann
das ist ein viel besserer Titel. Das, was ich wollte ja nur noch mal mein großes Vokabular hier unter Beweis stellen. Ja, nee, aber das ist ja nicht so, als wenn das jetzt was ganz Neues ist, dass wir Mitarbeiter dazu bringen müssen, sich einzubringen, kreativ einzubringen, neue Ideen zu entwickeln. Das haben wir in der Tat schon vor 50 Jahren. Es ist aber heute noch mal sehr viel wichtiger, weil es den jungen Leuten sehr viel wichtiger ist, sich entfalten zu können, als das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war. Darum müssen wir da sicherlich noch mal einen weiteren Schwerpunkt setzen. Und ich glaube, dass die Unternehmen auch verstanden haben, dass das eine Befruchtung für sie ist, dass sie dadurch besser werden. Und das ist hier nochmal heute nochmal sehr gut auch dargestellt worden, was hier auch, sagen wir mal, was in die Interessenlage und die Erwartungshaltung der jungen Leute ist. Ich muss sie ja mal erst kriegen und ich muss denen ja zeigen, unter welchen Bedingungen können die hier arbeiten. Das kann nicht losgelöst sein von dem wirklich operativ notwendigen Tun. Also wird nicht so sein, dass wir junge Leute nur einstellen und sie in irgendwelche Thinktanks bringen, sondern die müssen auch Bestandteil unseres operativen Brot- und Butter-Projekts sein. Sie müssen auch ihr Gehalt mitverdienen können. Ja, also nicht, dass da falsche Ideen entstehen. Junge Leute kommen nicht nur in Thinktanks und überlegen mal, was man alles anders machen könnte, sondern sie müssen einen Job machen und in diesem Job müssen sie ihre Ideen einbringen und den verändern. Und was nicht heißt, dass man nicht auch mal ein Think Tank bilden kann, aber wir brauchen die jungen Leute mit der Kreativität in einem Job, in einem produktiven Prozess und da den sollen sie dann auch entsprechend der sich ändernden Anforderungen, auch Produkte und was auch immer, sollen sie sich einbringen und die Veränderungen dann entsprechend auch initiieren und auch verantworten.
bin ich komplett dabei. Es ist natürlich nicht sinnvoll, eine komplette Wirtschaftsstruktur jetzt nur noch aus Startups und Thinktanks entstehen zu lassen. Wir brauchen ja etablierte Unternehmen natürlich auch. Und das vielleicht so zum Abschluss auch nochmal, letzte Frage von den etablierten Unternehmen, weil die Frage stelle ich immer. Wenn ich mir anschaue, Touristik 2025 von mir aus, das ist ja nicht mehr so lange hin. Und wenn wir uns anschauen, die Wertschöpfungskette, die wir heute haben in der Tourismuswirtschaft, meinst du persönlich oder von mir aus auch als Verband, aber nee, lieber Norbert Fiebig persönlich, wird es da Verschiebungen geben, wird es Austritte geben, werden zum Beispiel Elemente aus dieser Wertschöpfungskette verschwinden, wird da irgendwas assimiliert?
Nein, ich glaube, wenn wir von der zeitlichen Perspektive bis 25 sprechen, wird das nicht so sein. Die Reisebüros haben eine feste Rolle und Aufgabe und in der Krise haben wir ja gesehen, als Anlaufpunkt für die Kunden, verunsicherten Kunden, extrem wertvoll. Ich glaube, das ist weiterhin ein Garant, das hat Thomas Bösel heute auch nochmal gesagt, dafür, dass in hoher Qualität auch Reisen vermittelt werden können. Im Übrigen ja auch, das wissen wir aus den Statistiken, die Kundenzufriedenheit mit der Reise ist erkennbar höher, wenn sie über einen Profi vermittelt und kundengerecht angepasst worden ist, im Vergleich zu einer selbst im Internet zusammengestoppelten Reise. So, also Reisebüros, klare auch für die Zukunft Rolle. Ob das dann noch so viele sind, das haben wir gesehen, aber insgesamt vielleicht auch nicht für jedes Produkt. Flugtickets haben wir gesehen, sind im Prinzip rausgewachsen aus den Reisebüros. Bahntickets sind rausgewachsen. Also nicht erklärungsbedürftige Produkte. Wo es den Berater nicht braucht, dann wird es den da vielleicht auch an der Stelle nicht geben müssen. Aber es gibt so viel in der Touristik, was einer Beratung bedarf, um ein Höchstmaß an Zufriedenheit zu erzeugen. Die sind gesetzt. Und die Reiseveranstalter, wir haben gesehen, die Reiseveranstalter sind die Veranstalter für Pauschalreisen. Pauschalreisen, auch durch die Krise gerade, im Übrigen auch durch die sehr umfassende staatlich geforderte Absicherung der Pauschalreise. Die Pauschalreise ist nicht tot, die lebt mehr, als sie vor der Krise gelebt hat. Und von daher auch eine feste Rolle für die Reiseveranstalter. Und von daher sehe ich in der Wertschöpfungsstufe im Moment keine großen Verschiebungen. Incoming-Agenturen sind der verlängerte Arm der Reiseveranstalter. Ob sich da punktuell was verändert, das ist nicht das Entscheidende. Aber bis 2025 sehe ich hier keine gravierenden Veränderungen, was die Wertschöpfungsstufen angeht.
Und bleiben wir dabei, dass alles bleibt, auch wenn es anders sein wird und sich weiterentwickelt. Und nehmen das als Schlusswort, weil danach kommt dann sicher immer noch viel mehr, aber heute erstmal nicht. Ich danke Norbert Fiebig ganz herzlich, Präsident des DRV, auf der Jahrestagung 2022 in Tagassut. Danke, Norbert.
Ja, hat Spaß gemacht, Roman. Nächste Mal wieder, wenn wir vielleicht an einem anderen plätschernden Brunnen irgendwo auf der Welt uns wieder treffen.
So werden wir das machen, das nehme ich als Versprechen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Voices for Marokko, ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022. Präsentiert von Travelholics Podcast. Schlau hören ist einfach, mit dem Podcast der Touristik. Gleich abonnieren und weiterdenken. Travelholics finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt.